Stellen wir uns mal einen jungen Mann vor. Ich sag mal, irgendwas zwischen 16 und 18 Jahre alt, kerngesund, voller Energie. Seit er ein Kind ist, mag er es, Sport zu treiben. Vor allem Touren und Laufen mag er, aber so richtig trainiert hat er nie. Auch in der Schule gehört er immer zu den Besten, ohne wirklich viel dafür getan zu haben. Seine Eltern, seine Verwandten, seine Freunde merken das, dass es ihm total liegt und ermutigen ihn dazu, such dir doch mal einen Trainer. Vielleicht kannst du irgendwann ein professioneller Sportler werden. Sie sahen in ihm jemanden, der vielleicht irgendwann die Möglichkeit hat, einen Marathon als Bester zu beenden. Lange musste er überredet werden. Er dachte, nein, es macht mir zwar irgendwie Spaß, aber so richtig beruflich kann ich mir das nicht vorstellen. Er hatte sich das nie vorgestellt. Aber irgendwann hörte er auf sie, sagte, ich probiere es mal, ich suche mir einen Trainer. Der informierte sich sehr viel. Er las viel, er trainierte viel, informierte sich, setzte alles dran. Er hat sehr, sehr viel trainiert und musste auch sehr diszipliniert sein in seinem alltäglichen Leben. Er musste auf seine Ernährung achten. Er musste auf vieles Schlechtes verzichten, was Essen angeht zum Beispiel. Und als er noch zur Schule ging, haben seine Freunde oft nachmittags was unternommen, während er alleine laufen gegangen ist, um zu trainieren. Manchmal haben sie sich abends getroffen, sind zu Burger King gefahren, haben gegessen, da ist er nicht mitgefahren. Sie haben sich zu Hause getroffen, haben einen Film geguckt und Chips gegessen, da hat er auch die Finger von der Schale gelassen. Aber sein hartes Training und sein Verzicht auf ein ungesundes Leben haben ihm schlussendlich viele Siege bei Wettkämpfen eingebracht. Er hat gekämpft und gekämpft und hat eine Medaille nach der anderen gewonnen, bis es irgendwann dazu kam, dass er immer berühmter wurde und er eines Tages bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille im Marathon geholt hat. Er konnte das erreichen, woran er am Anfang selbst nicht im Entferntesten geglaubt hat. Ich komme auf diese Geschichte später noch einmal zurück, aber zunächst lese ich einmal den Bibeltext aus Titus 3, die Verse 1 bis 7. Erinnere sie daran, dass sie sich den Obrigkeiten, die die Macht haben, unterordnen, dass sie gehorsam sein und zu allem guten Werk bereit, niemanden verleumden, nicht streiten, freundlich sein und alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden Erben seien nach der Hoffnung auf ewiges Leben. Hier schreibt Paulus an Titus, welchen er auf Kreta zurückgelassen hatte, um dort Gemeinden zu gründen. Er sollte Gemeinden gründen und er sollte in bestehenden Gemeinden Leiter und Älteste einsetzen, denn an ihnen hat es gemangelt, es gab zu wenig Älteste. Und hier sehen wir auch einen Teil, also der Titusbrief besteht aus vielen solchen Anweisungen an Titus, wie er zu handeln hat, damit eine gewisse Erziehung geschehen kann. Es gibt mehrere Abschnitte in dem Brief, in denen auch Eigenschaften genannt werden, die bestimmte Älteste erfüllen sollen. Es gibt auch allgemeine Anweisungen zu einer christlichen Lebensführung, zu einer guten und verantwortungsvollen Lebensführung. Ein anderer Abschnitt des Briefes beschäftigt sich mit Irrlehrern und mit Menschen, die einen sehr unwürdigen Lebensstil pflegen. Und dieser eben gelesene Text soll eine Erinnerung an die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes sein. Diesen Text kann man sehr gut in zwei Teile aufteilen. Der erste Teil sind die Verse 1 bis 3. Hier sehen wir ganz klare Anweisungen an die Christen, welche Verhaltensweisen sie sich aneignen sollen und auch was sie zu lassen haben. Petrus bezieht sich in Vers 3 sogar selbst mit ein und sagt, dass es auch bei ihm eine Zeit gab, die nicht gut war, wo er sich falsch verhalten hat. Und das war alles andere als richtig. Aber er sagt es nicht, um das Fehlverhalten der Christen zu entschuldigen, sondern er sagt es, um durch sich selbst zu zeigen, dass eine Änderung möglich ist. Denn ab Vers 4 sehen wir einen Wendepunkt. Dort lesen wir, wodurch das Umdenken ausgelöst werden kann. Es beginnt mit der Liebe Gottes. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands. Paulus betont, dass es nicht sein Verdienst war oder die Belohnung für irgendwelche guten Werke, sondern er sagt, dass Gottes Entgegenkommen zu den Menschen und seine Barmherzigkeit uns die Chance zur Erneuerung gibt. Und zum Ende des Textes wird sichtbar, dass alle Anweisungen auf einer Grundlage beruhen, nämlich, dass wir durch seine Gnade gerecht gesprochen wurden oder gerecht gesprochen worden sind und dadurch Erben des ewigen Lebens sind und dass wir auch ein Leben dementsprechend führen müssen. So, auf diese Grundlage ewiges Leben möchte ich etwas genauer eingehen. In Johannes 17, direkt am Anfang, lesen wir, dass Jesus die Vollmacht hat, ewiges Leben zu geben. Ewiges Leben ist nicht aber nur in irgendeiner fernen Zukunft. Es ist quasi eine andere Dimension des Lebens hier und jetzt, was wir jetzt schon hier haben, parallel zu unserem normalen körperlichen Leben. Mit dem Geschenk des ewigen Lebens wird schon jetzt eine persönliche Beziehung zwischen Mensch und Gott hergestellt, welche nicht durch unseren leiblichen Tod beeinflusst werden kann. Ewiges Leben bedeutet nicht die ewige Existenz als Mensch, denn alle Menschen werden den physischen Tod ihres irdischen Körpers überleben. In der Bibel wird unser jetziger Körper mit einem Zelt verglichen. Mit einem Zelt, was ausgestattet ist und was so aufgebaut ist, dass es unseren jetzigen Anforderungen genügt. Dass es für das Leben hier auf der Erde ausreicht. Und nach dem Tod geht es für die einen, für die Christen, mit dem ewigen Leben weiter. Das heißt, wir haben ein ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Und diese Menschen erhalten einen neuen, vollendeten Körper. Das Zelt wird abgerissen und wir erhalten einen neuen Körper. Und die anderen Menschen, die dieses Erlösungsgeschenk nicht angenommen haben, die werden auch durch ihren irdischen Tod noch weiterleben, aber sie kriegen danach den ewigen Tod, den zweiten Tod, die ewige Qual in der Verdammnis. Ich habe meine Predigt überschrieben mit dem Titel »In Vorbereitung auf das ewige Leben«. Und ich komme deshalb jetzt noch einmal zu meinem Beispiel, zu meiner Geschichte vom Anfang zurück und werde das mit dem Bibeltext kombinieren und werde daraus eine Anwendung für uns rausstellen, mit der wir hoffentlich etwas anfangen können und die für uns greifbar ist. Ich habe von dem jungen, sportlichen Mann erzählt. Der hatte ein riesiges Potenzial in sich. Auch wir Christen, wir haben ein riesiges Potenzial in uns. Auch in Bezug auf das ewige Leben, auf die ewige Zukunft, aber auch schon im Hier und Jetzt. Der Sportler musste dieses Potenzial aber erst erkennen. Er musste es erst mal erkennen, dass er dieses Potenzial hat. Und wir Menschen, wir Christen, müssen anhand der Bibel auch erkennen, dass wir die Möglichkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus eröffnet bekommen haben. Wir haben dieses Potenzial. Aber der Sportler, der junge Mann, und genauso auch wir Christen, wir müssen dieses Potenzial in Anspruch nehmen. Allein, dass wir es erkennen, reicht nicht aus. Wir müssen es für uns in Anspruch nehmen und umsetzen. So wie der junge Mann eine Entscheidung getroffen hat, seinem Talent nachzugehen. Andere Menschen um uns herum können uns auch, wie sie diesen Mann ermutigt haben, können die uns auch ermutigen zu einer christlichen Lebensführung, zu einem guten Leben, zu einer Vorbereitung auf das ewige Leben. Und sie können uns von Jesus erzählen oder auch wir Christen können es anderen Menschen erzählen, dass wir dieses Geschenk des ewigen Lebens angenommen haben. So, nachdem dieser Sportler das Potenzial für sich in Anspruch genommen hat, musste er lernen, dieses Potenzial auch auszuschöpfen. Er musste es nutzen. Das heißt, das Potenzial hat ihm geschlummert, aber dadurch wurde er noch kein besserer Sportler. Das heißt, durch sein Verhalten, durch sein Essverhalten, durch sein Training hat er gelernt, es auszuschöpfen. Er musste täglich dranbleiben, um seine Fähigkeiten zu verbessern. Wir Christen, wir können unser Potenzial des ewigen Lebens in unserem Alltag auch täglich ausweiten, indem wir versuchen, ein gutes Leben zu führen, indem wir versuchen, dieses Potenzial des ewigen Lebens voll auszuschöpfen. Wir können die Gemeinde, die Jugend, Mentoren, irgendwelche Freunde, die wir haben, diese können uns ermutigen, in diesem Leben voranzuschreiten. Die können uns aufzeigen, wo Dinge falsch laufen. Das, was ich gesagt habe, gute Freunde können sich ehrlich sagen, wenn etwas nicht gut läuft. Und genauso bin ich der Meinung, dass wir uns darin ermutigen können, dieses Potenzial des ewigen Lebens beieinander auszuschöpfen und uns zurechtzuweisen. Wenn wir jeden Tag mit der Gewissheit leben, das ewige Leben in uns zu haben, können wir dem Ziel stetig näher kommen. Und wie auch bei dem jungen Mann, für den der Sport mit Verzicht auf vieles verbunden war, und genau wie er in Wettkämpfen auch bestimmte Regeln einzuhalten hatte, so haben auch wir Gottes Gebote zu halten, Gottes Regeln für unser Leben zu halten. Und so ist es auch für uns Christen der Auftrag, dass wir uns von schlechten Einflüssen fernhalten, dass wir uns nicht verunreinigen, weil wir ansonsten es viel schwieriger haben, diesem Ziel näher zu kommen. Diese schlechten Einflüsse lesen wir auch in dem Bibeltext. Zum Beispiel lesen wir dort von Verleumdung, von Streit, von Ungehorsam, von Begierden, von Gelüsten, Bosheit, Neid, Hass. Alle diese Dinge sind schlechte Einflüsse. Die bringen uns von dem Ziel weg, die werfen uns zurück. Und diese schlechten Verhaltensweisen, Eigenschaften und vielleicht sind es sogar Gewohnheiten in unserem Leben, die werfen uns in unserer Entwicklung immer wieder zurück und entfernen uns von Gott. Aber stattdessen bringen uns andere Dinge näher zu Gott. Und die finden wir auch im Text, zum Teil als Anweisung an die Menschen, aber zum Teil auch als Eigenschaften Gottes. Dort sehen wir Unterordnung, Gehorsam, gute Werke, Freundlichkeit, Sanftmut, Menschenliebe bzw. Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit. Viele davon kennen wir aus Galater 5 als Früchte des Geistes. Als der junge Sportler immer mehr und mehr dran geblieben ist, merkte er, dass sein Verzicht auf viele Dinge im Endeffekt gar nicht so schlecht war. Häufig verbindet man Verzicht mit etwas Schlechtem, aber bei ihm war es genau das Gegenteil. Der Verzicht hat etwas noch Besseres hervorgebracht. Viele Menschen haben Dinge in ihrem Leben, Verhaltensmustern, an denen sie so hängen, wo sie Angst haben, sie abzulegen, wo sie sagen, darauf verzichten, das kann ich nicht. Deswegen sträube ich mich davor, mein Leben voll Christus abzugeben. Aber ich kann sagen, es gibt viele Dinge, es gibt schlechte Dinge und wenn man erstmal auf die verzichtet, dann hat man im Endeffekt viel mehr davon. Und das mündet dann darin, dass wir eines Tages das lang erstrebte Ziel, die Ewigkeit bei Gott erreichen können, so wie der Mann aus dem Beispiel eines Tages die Goldmedaille im Olympiamarathonlaufen gewinnen konnte. Philipper 4, Vers 13 bis 14 sagt uns, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Oder noch besser zu meiner Geschichte passt vielleicht 1. Korinther 9, Vers 24, wo wir lesen, die im Stadion laufen, die laufen alle, aber nur einer empfängt den Siegespreis, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Ich glaube, dass das, was Paulus an Titus schreibt, etwas ist, was wir im Prinzip in sehr vielen Briefen des Neuen Testaments erkennen können. Und zwar der Wunsch Gottes, dass sich Menschen neu und voll von Gott erfüllen lassen. Dass sie das Geschenk des neuen Lebens, das Geschenk des ewigen Lebens in Anspruch nehmen. Dass sie die Möglichkeit einer persönlichen Beziehung direkt zum Vater, dass sie diese Möglichkeit nutzen. Und hiervon auch anderen Menschen erzählen. Und ich denke, man kann das sehr gut mit einem weiteren Bild verdeutlichen. Eine Glühbirne in einer Verpackung. Diese Glühbirne in der Verpackung bringt uns rein gar nichts. Wir können die ins Regal stellen und haben sie vielleicht als Vorrat, aber mehr tut diese Lampe nicht. Packen wir diese Glühbirne aus und legen sie auf einen Tisch unter eine andere Lampe, die leuchtet. Dann ist die Glühbirne zwar im Licht, aber sie selbst leuchtet noch nicht. Das heißt, sie hat Licht um sich herum, aber sie selbst hat noch gar keinen Nutzen. Jetzt müssen wir nämlich erst diese Glühbirne an eine Stromquelle anschließen, damit sie ihren Zweck erfüllt, damit sie selbst leuchtet. Ich denke, unsere Stromquelle unseres ewigen Lebens ist Gott. Wir brauchen die persönliche Beziehung zwischen uns als Glühbirne und Gott als Stromquelle, damit er durch uns leuchten kann. Wenn wir uns an diese Quelle anzapfen, anstatt uns nur in dem Licht um uns herum zu befinden, dann können auch wir anderen Menschen ein Licht sein, anstatt nur von anderem Licht um uns herum zu profitieren. Wir sehen das andere Licht vielleicht, aber solange wir selbst nicht leuchten, erfüllen wir nicht den Zweck, den Gott in uns hineingelegt hat. Und ich denke, das sollte unser Ziel sein, dass Gottes Liebe durch uns scheint, dass wir das Potenzial des ewigen Lebens schon hier und jetzt und heute erkennen können, dass wir alles dafür tun, dieses Potenzial bestmöglich zu nutzen, um eines Tages den Hauptpreis zu gewinnen und in der Ewigkeit beim Vater zu sein. Ich wünsche uns allen Gottes Segen in der Vorbereitung auf das ewige Leben. Amen.